Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama für Sorge Podcasts. Heute zu Gast ist Nathalie Klüver. Sie ist Journalistin und Autorin. Sie schreibt unter anderem für den Spiegel, die Süddeutsche Zeitung und die Brigitte. Außerdem Bücher über Elternschaft, Familienpolitik und Kinderrechte. Ihr kennt sie vielleicht schon aus unserer Folge zum Thema, wie kinderfreundlich bzw. kinderfeindlich ist unser Land. Heute sprechen wir mit ihr aber über ein ganz anderes Thema und ihr neues Buch. Sagt zum Abschied leise Yippie. Wie geht das eigentlich mit dem Loslassen der Kinder? Was macht das mit uns als Mama? Und wie können wir es genießen, dass unsere Kinder langsam oder auch etwas schneller groß werden?
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mamaseins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Ich freue mich sehr über das Thema, weil ich festgestellt habe, dass mein Großer groß wird. Zu plötzlich. Und ich habe damit noch gar nicht gerechnet. Schön, dass du da bist, Nathalie.
Ja, hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ich habe mir, als ich es mir durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, jetzt haben wir schon wirklich so viele Folgen gemacht und so viel rund um Elternschaft und ganz besonders Mutterschaft. Und über, also dieser Aspekt des Empty Nest oder dass die dann irgendwann ja groß werden, den haben wir noch gar nie auch nur im Ansatz beleuchtet. Und ich merke es jetzt auch gerade mit der Schulzeit. Ist irgendwie jetzt gerade, also meiner wird jetzt im September eingeschult und irgendwie ist gerade nochmal so ein Schalter umgelegt worden. Gefühlt ist das Ego 5 Zentimeter mindestens gewachsen, weil jetzt muss ganz viel selber gemacht werden und alleine da hingehen dann und Mama weit weg, damit, weil uncool.
Das wird noch schlimmer, ich
Ja, eben.
spoilere mal.
Jetzt, es sind so die ersten kleinen Schritte, da habe ich gedacht, oh, gut, dass die Natalie dazu was gemacht hat. Und ja, erzähl mal ein bisschen was. So, kommt's aus deiner eigenen Geschichte?
Ja, genau. Ich verarbeite in meinen Büchern ja auch immer irgendwie so das, was mich gerade so beschäftigt. Es ist tatsächlich so, meine Kinder sind jetzt 7, 11 und 14 Jahre. Und das ist tatsächlich, decke ich damit ja die ganze Bandbreite ab. Aber ich merke halt einfach selber, wie meine Tochter ist jetzt seit einem halben Jahr in der Schule. Diese Kindergartenzeit, die ist auf einmal super weit weg. Also das geht in so rasanten Schritten vorwärts. Und noch schlimmer wird es dann mit der weiterführenden Schule. Und das Buch entstand tatsächlich daraus, dass ich feststellte, dass mein Großer, also als ich angefangen hatte, das Buch zu schreiben, war er noch 13, so völlig selbstständig ist und alleine in seinem Zimmer sitzt. Und ich dann nachmittags alleine saß, die Kleine war verabredet, der Mittlere auch, und der Große saß einfach in seinem Zimmer. Und ich saß da und trank meinen Kaffee und dann fing ich tatsächlich an, mich so ein bisschen einsam zu fühlen. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Und dann, ich muss mich doch jetzt um ihn kümmern. Und dann bin ich zu ihm hochgegangen und habe geklopft. Und ich so, ja, alles okay, du sitzt hier so. Und er so, hey, Mama, chill mal. Und klar, alles okay. Ich so, ja, okay, bin ich wieder runtergegangen und habe meinen Kaffee ausgetrunken. Dann bin ich wieder hochgegangen. Ich sag mal, ist wirklich alles okay? Und er so, ja, ich bin hier so ein bisschen so und chatte mit meinen Freunden und es war alles okay. Und ich so, ja, wollen wir vielleicht eine Partie Schach spielen? Und dann habe ich mich dann auch so angeguckt, so, nee, Mama, ist alles gut so. Und dann bin ich wieder runtergegangen. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, so, ey, Moment mal, du hast dir so viele Jahre so einen Moment gewünscht, wo du so einfach irgendwas machen kannst. Und stattdessen stehst du da und fragst deinen Sohn dreimal, ob auch alles okay ist und ob du nicht mit ihm eine Partie Schach spielst. Willst. Und das war tatsächlich so ein Schlüsselmoment, wo ich so dachte, so, hey, die wollen uns dann irgendwann auch gar nicht mehr rund um die Uhr. Also es ist dann völlig okay. Und jetzt mein Elfjähriger, seit der halt auf dem Gymnasium ist, ist es bei dem auch so. Der ist einfach fein damit, wenn er nachmittags dann auch so ein bisschen chillt und in seinem Zimmer sitzt und es ist nicht der
Sorry.
Kindergarten oder so.
Nein, das war meine Mama. Ich habe sie mal weggedrückt.
Ja, das ist auch so was, wenn du als Mutter dann plötzlich weggedrückt wirst, und sowas, wenn du da anrufst, und irgendwie fragen willst, weil er denn von der Schule kommt und so. Also, das sind tatsächlich so Momente, die sind total schön, weil ich Zeit für mich habe, aber andererseits hat man auch das Gefühl so, bin ich jetzt überflüssig oder was?
Ja, bei uns ist es das Hand, also ich dachte immer, oh, man muss immer an der Hand halten, die Kinder, und aufpassen und ständig. Und jetzt, nicht in der Öffentlichkeit, an der Hand. Und ich so, was? Meine Hand. Schwierigkeiten, die halt jetzt langsam kommen. Und ich kann das so nach und lache dann auch über mich, weil ich denke, das hat dich so lange auch echt genervt.
Genau, also das ist auch so ein Satz, den ich in meinem Buch schreibe. Dieses, wie oft haben wir uns gewünscht, dass wir unsere Hände frei haben, um dann irgendwas zu machen, weil man hält ja als Mutter ständig irgendwas in den Händen. Und auf einmal haben wir die Hände frei und dann denken, es ist auch wieder nicht richtig. Dabei, wenn wir die Hände frei haben, dann können wir damit ja was machen, was für uns ist. Also Kaffeetasse halten, warmen Kaffee und nicht kalten. Und das war so ein bisschen meine Intention, einfach auch den Fokus so ein bisschen darauf zu lenken, was eigentlich für Chancen dahinter stecken. Und so ein bisschen auch mehr so zu empowern und das Positive hervorzustellen, weil es gibt schon Bücher über das Empty Nest und natürlich ist es unheimlich viel Melancholie, die damit verbunden ist. Und es ist ja auch so eine Ambivalenz, aber wir sollten auch nicht vergessen, dass da halt ganz, ganz viele neue Chancen auch vor uns liegen, wenn die Kinder größer werden.
Das ist das, was die Freunde immer gesagt haben. Warte ab, es geht so schnell. Und dann hast du alle Freiheiten wieder. Und man dachte, das kommt nie und dann kommt es einfach plötzlich, finde ich.
Genau, und wenn es dann kommt, ist es auch nicht recht.
Ja. Wie immer in Sachen Mutterschaft oder irgendwie kann man es ja nie recht machen.
Ja, genau.
Es ist irgendwie immer verkehrt. Nein, es ist, ich finde es voll die schöne Entwicklung bei den Kindern. Ich feiere es teilweise wirklich, wenn ich dann sehe, diese Eigenmotivation und dann, aber wie du sagst, so die. Werde ich denn jetzt nicht mehr gebraucht, oder? Es ist ja auch schon schön, gebraucht zu werden, da muss man ja auch ehrlich sein, oder? Und dann muss man sich ja eben, wie du sagst, mit diesen leeren Händen ja auch selber wiederentdecken. Was mache ich jetzt mit denen? Ja. Also wofür verwende ich sie denn jetzt, wenn ich kein Kind mehr halte, führe, trage, was auch immer?
Den kann ich mich selber halten. Also dieses Bild finde ich ganz schön. Es ist jetzt wieder die Zeit für einen selber gekommen. Und am Anfang sind es halt immer nur kurze Momente. Und diese Momente werden halt immer länger, je größer die Kinder werden. Also es fängt ja schon eigentlich an, wenn sie also ganz klein sind, wenn dann die ersten Spielverabredungen kommen, wo sie alleine hingehen. Da hat man dann ja auch schon mal eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit für sich. Und diese Momente, von denen gibt es dann halt immer mehr, je älter sie werden. Und ungewohnt ist es dann halt, wenn sie diese Momente nicht sind, das Kind ist bei einer anderen Freundin, sondern das Kind ist einfach im gleichen Haus, aber hinter der geschlossenen Kinderzimmertür, die ja auf einmal immer zu sein muss. Wenn die kleiner sind, muss ja immer alles auf sein, damit sie wissen, wo Mama ist. Und auf einmal sind die dann zu und dann muss man auch anklopfen. Ja. Und ich wollte so ein bisschen auch dieses Schreckgespenst Pubertät wegnehmen. Also da kann ich auch tatsächlich schon so ein bisschen spoilern. Die brauchen uns immer noch, aber sie brauchen uns anders. Und wenn sie dann mal mit einem reden, meistens so abends, wenn sie ins Bett sollen, dann haben sie auch super viel zu erzählen. Und es sind Gespräche, die viel, viel tiefer sind als das, was man mit kleineren Kindern hat. Also weil es sind ja schon richtige Persönlichkeiten. Und auf einmal sind die Gespräche fast schon philosophisch. Es geht viel mehr um Sachen wie Freundschaft und Politik. Mhm. Und das ist tatsächlich, was ich total an großen Kindern schätze.
Aber du hast im Buch auch Tipps für das Wiederentdecken von sich selbst und der eigenen, dessen, was ein bisschen begraben war unter dem ganzen, der ganzen Care-Arbeit und den ganzen Mental Load und so. So, vielleicht kannst du was mitgeben. So.
Also, das ist tatsächlich, das muss man manchmal, je nachdem, wie sehr man das tatsächlich so gemacht hat, während die Kinder klein waren, muss man das tatsächlich wieder lernen. So, hey, jetzt kann ich mich um mich selber kümmern und was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, wenn ich nicht nur Mama von bin und mich die ganze Zeit kümmern muss. Und ich habe da tatsächlich mit einer ganzen Reihe von Expertinnen auch drüber gesprochen, so über diese verschiedenen Bereiche. Das ist ja einmal, also sich selbst, die eigenen Bedürfnisse, das kann man tatsächlich immer wieder trainieren, aber also die Quintessenz ist eigentlich, fangt damit schon an, wenn die Kinder klein sind. Und es ist so wichtig, sich nie völlig aufzuopfern, weil dann ist es viel, viel einfacher, wenn sie sich dann abnabeln. Also ich weiß es auch aus meinem Bekanntenkreis von Müttern, die sich beruflich total zurückgestellt haben, die ihre Hobbys komplett zurückgestellt haben und die haben enorm damit zu kämpfen, weil man wirklich von 0 auf 100 auf diese Entwicklung bei Kindern, die kommen ja immer ziemlich plötzlich und immer über Nacht und auf einmal ist es denn soweit und dann stehst du da. Und da denke ich, ist es einfach so wichtig, dass wir uns nicht komplett aufopfern und zurückstellen, sondern halt wirklich da auch immer wieder uns selbst sehen. Und dann ist es nicht so schwer, das alles wieder zu lernen. Aber die gute Nachricht ist auch, man kann das wieder lernen. Also man kann tatsächlich lernen, ich höre jetzt auf mich und ich versink nicht in diesem Empty Nest, in dieser Trauer und Melancholie. Man darf die natürlich zulassen. Es ist ja auch irgendwie so ein Trauerprozess, weil eine bestimmte Phase ist halt abgeschlossen. Aber dafür kommt wie immer bei Kindern auch eine ganz, ganz tolle neue Phase. Und das sind auch noch andere Bereiche, also auch im Beruf haben wir ja auch einmal wieder Chancen, ganz anders zu arbeiten. Also ich als Selbstständige kann mich dann auch nachmittags auf einmal hinsetzen und weiterarbeiten. Oder ich kann sogar berufliche Termine auf den Nachmittag schieben, was früher halt einfach überhaupt nicht ging. Aber jetzt die beiden großen Brüder können auch auf die 7-Jährige aufpassen. Also und dann kann ich auch mal 2 Stunden zu irgendeinem beruflichen Termin gehen. Und sie können sie vom Hort abholen und lauter so Sachen. Also das ist super praktisch. Und das eröffnet ja völlig neue Möglichkeiten. Und auch ein Bereich im Buch, den ich ankratze, ist natürlich auch die Partnerschaft, wo man auf einmal wieder mehr Zeit hat füreinander. Und natürlich abends ein bisschen weniger, weil sie abends länger wach bleiben. Also, aber das sind ja irgendwie ganz, ganz andere Arten. Auf einmal wollen die Kinder am Wochenende nicht mehr mit zum Wochenendausflug. Und dann macht man wieder einen Wochenendausflug zu zweit, was man halt jahrelang irgendwie gar nicht richtig hatte oder nur unter sehr, sehr großem logistischen Aufwand irgendwie machen konnte. Und das ist schon großartig auch irgendwie. Und ich bin immer sehr dafür, den Blick aufs Positive zu lenken, anstatt halt wirklich so zu sagen, oh, ich vermisse das jetzt alles so sehr und so. Und natürlich darf man auch vermissen und irgendwie trauern, aber es gibt halt einfach wirklich so viele tolle Dinge. Und da wollte ich mit dem Buch so ein bisschen den Blick drauf lenken.
Unbedingt. Ich merke das auch bei mir im Umkreis, dass Mütter, die sehr in ihre Mutterrolle aufgegangen sind, dass manchmal, als die Kinder kleiner waren, gefühlt leichter weggesteckt haben als ich, aber jetzt diese Abnabelung viel schwieriger wird für die, weil sie sich eben so auf dieses Muttersein konzentriert haben, was ja auch was Schönes ist. Also ich hätte das manchmal gern mehr gekonnt, gerade wenn man so eingeschränkt ist, dass man da ein bisschen mehr drin aufgeht. Aber ich sehe schon auch, also mein Mann und ich sagen schon oft, boah, das geht jetzt wieder, das wird jetzt leichter und ich freue mich auch auf Teenie-Gespräche, weil ich habe das ganz gern gemacht, so mit 14, 15 mit meinen Eltern, dann auch über deren Kindheit und über Familie und über solche Sachen. Wir haben da wahnsinnig viel gesprochen und ich freue mich drauf und hoffe, dass es dann auch klappt bei uns, dass wir auch solche Gespräche miteinander führen können. Das ist schon was, was du gemeint hast, die sind eben tiefergehend und philosophisch und das mache ich gern und da freue ich mich, dass ich das auch mit den Jungs irgendwann machen kann.
Also ich war auch nie so diese Spielplatz-Mutti. Ich muss auch gestehen, ich bin so, diese Rollenspiele, damit konntest du mich wirklich jagen. Von daher, ich weiß, dass da manche sehr drin aufgehen. Ich habe die immer auch sehr darum beneidet, wenn die da geduldig den ganzen Tag auf dem Spielplatz, oh, ein Eis und ausgeschüttet, hier machst du mir noch ein Eis. Und das war was, was ich nie besonders gut konnte. Es hat mich auch an irgendeinem Punkt, da hast du wirklich, wo ich so dachte, oh nee, ey, jetzt nicht schon wieder so ein Sandeis. Also, ich muss, und es natürlich ist es immer so typabhängig, aber ich finde, man darf das dann auch eingestehen und man darf dann auch einfach sagen, vielleicht bin ich nicht so eine typische Kleinkind-Mutti, vielleicht bin ich einfach irgendwie, macht mir das mehr und ich finde es so großartig, jetzt Gespräche über Musik zu hören und dann mal bei Spotify zusammen mit dem Kind, was habe ich früher gehört und was hört das Kind jetzt? Was auch sehr witzig sein kann, das, was wir früher für total cool hielten, das finden die dann eher peinlich. Also ich habe meinen Jungs letztens Rage Against the Machine aufgelegt. Dieses Fuck you, I won't do what you told me. Was ich total cool fand. Und ich habe gedacht, die finden mich jetzt richtig cool. Und die haben mich beide betreten angeguckt und dann so sehr höflich gesagt, ah, Mama, okay. Und dann kam da einfach nicht. Der eine meinte dann noch so, es ist jetzt so nicht die richtige Abendessenmusik, Mama. Und dann habe ich gedacht, so, ja, okay.
Ich fand meine Eltern sehr diplomatisch.
Also, aber ich fand meine Eltern irgendwie auch uncool und ja, also man muss dann auch so ein bisschen in sich gehen manchmal. Aber es ist total irgendwie, es bringt da wirklich Spaß da. Und wenn man da auch offen ist und nicht von vornherein sagt, also die Musik von heute ist alles Blödsinn, sondern da teilen sie einem auch echt viel über sich selber mit, wieso sie jetzt irgendwas gut finden und welche Songtexte und das finde ich total schön und das, ja, es macht die Beziehung nochmal auf eine ganz, ganz andere Ebene.
Wenn es nicht Wackelkontakt ist.
Ja, das, genau, aber es ist auch eine Chance, auch für die, die am Anfang vielleicht mit bestimmten Sachen gefremdelt haben, es ist tatsächlich eine Chance, das nochmal in andere Bahnen zu lenken und das finde ich eigentlich total toll. Aber natürlich gibt es auch die Kinder, wenn die sich zurückziehen und dann nur sagen, chill mal, und man denkt so, ey, ich komme jetzt überhaupt nicht an dich ran und red doch mal mit mir. Das ist natürlich auch schwierig und dann will man sie auch manchmal schütteln und sagen so, ey, jetzt sag doch mal, was los ist. Das ist natürlich immer so eine Gratwanderung und in der Pubertät wechselt die Stimmung ja auch, so wie beim Dreijährigen ungefähr.
Was mich in dem Loslassprozess noch beschäftigt ist, dass ich jetzt merke, dass ich auch nicht mehr so jung bin. Also ich bin halt nicht nur uncool, ich werde halt auch älter. Also wir merken das ja alle. Und jetzt, wenn ich nochmal 15 Jahre, naja, 5 Jahre draufrechne, ne, dann denke ich so, huch, das beschäftigt mich schon auch. Also es ist auch so ein bisschen Abschied nehmen von meinem jungen Ich in der Zeit. Das finde ich auch ganz schön, beschäftigt mich.
Ja, das, da habe ich auch tatsächlich ein Kapitel drüber, weil das ist für mich tatsächlich so, man sieht halt auch, wenn da die Freunde sind und alles und wie sie reden, denkt man auch schon so, ey, ich habe immer gedacht, ich wäre jünger, ich würde mehr dazugehören, aber ich tue es halt einfach nicht. Und es ist ja eigentlich auch gut so, weil die sollen ja auch ihre eigene Peer Group und ihre eigenen Interessen haben, die sollen sich ja auch abnabeln von uns. Aber trotzdem ist es manchmal so, dass man sich da so ein bisschen, ja, plötzlich sehr, sehr alt fühlt. Und das ist ja auch irgendwie, jetzt wo wir die Kinder immer alle so spät kriegen, ist es dann gleichzeitig der Beginn von den Wechseljahren und die Kinder kommen in die Pubertät. Also es ist so bei beiden Seiten dieses Hormonchaos. Ist natürlich irgendwie schlecht geteilt, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das ist, tatsächlich wird man da sehr, sehr viel mit konfrontiert, mit dem eigenen Älterwerden, wenn die Kinder älter werden. Also mein Sohn ist, er macht dann jetzt in 5 Jahren Abitur und wenn ich daran denke, was in den letzten 5 Jahren passiert ist und wie schnell die vergangen sind und wenn ich daran denke, so Gott, was kommt denn dann in den nächsten 5 Jahren, das ist ja quasi morgen und da kann man schon auch sehr, sehr melancholisch werden.
Ja. Oh, Michelle schaut so traurig jetzt. Ja, aber da hilft es ja, was du eben vorhin schon gesagt hast und auch ein Buch schreibst, wenn man schon anfängt, auf sich selbst zu achten und für sich was zu suchen, wenn die Kinder jünger sind, ne? Dass das nicht alles auf einmal dann kommt, dass man sich allein fühlt und alt fühlt.
Und nicht gebraucht und die fühlt. Menopause.
Und die Menopause. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Das finde ich schon schön, ja.
Ja, also das ist tatsächlich wichtig und das, was halt auch wichtig ist, die Pubertät, man dachte immer, das ist so 13, 14, aber es geht ja tatsächlich deutlich früher los. Ja. Also es ist ja tatsächlich ab Ende der Grundschulzeit machen die Kinder einfach einen großen Sprung und werden sehr, sehr viel selbstständiger und das finde ich so wichtig, dass man den Fokus darauf lenkt, dass man dann einfach auch schon anfängt und auch akzeptiert, dass die ihre eigenen Wege gehen wollen, auch wenn es manchmal wehtut. Aber für die Kinder ist es ja total gut. Und wir wollen ja eigentlich alle selbstständige Kinder, die ihr Leben selber in die Hand nehmen können. Und es ist aber eine sehr schmerzhafte Aufgabe. Unsere Aufgabe als Eltern ist ja irgendwie, überflüssig zu werden. Aber das ist irgendwie keine besonders schöne Aufgabe, die dann umzusetzen. Und ja, also es ist eine sehr, sehr große Ambivalenz, die dann damit auch verbunden ist.
Die auch sein darf. Das fand ich schon auch schön im deinem Buch. So, man muss jetzt nicht nur jetzt das Positive feiern und ihr Mindset ist alles, sondern auch wirklich so, es ist okay. Man darf auch mal kurz und auch mit dem Partner drüber reden, wie sich das anfühlt, dass es einfach, dass Sachen vorbeigehen, dass man sich da nicht mehr so gebraucht fühlt und dass man dann wieder andere Dinge findet, in denen man selbstwirksam wird, für sich selber oder für andere Dinge. Das fand ich schon ziemlich cool.
Ja, man darf
auch
ruhig ein bisschen länger trauern. Also ja. Das fand ich halt auch total wichtig. Am Anfang war das so, als ich mit diesem Buch an den Verlag ging, dass er so da der Fokus, mach einfach sehr Bekräftigendes, Empowerndes und setzt den Fokus sehr, sehr positiv. Aber dann habe ich bei dem Buch, ist ja doch auch sehr, sehr viel Persönliches von mir drin, einfach viel, weil ich finde immer, wenn man was liest und jemand sagt auch was Persönliches über sich, dann macht es, also da dann einfach anzuknüpfen und ich finde, das ist total wichtig, das auch anzuerkennen, dass das Ganze auch, weil Abschied ist immer mit Trauer irgendwie verbunden und das irgendwie völlig klein zu reden und den Leuten in Abrede zu stellen. Und jeder macht es ja auch auf seine Art ein bisschen anders. Und ich finde es total wichtig, das auch zuzulassen. Weil wir wissen alle, auch aus der Psychotherapie, wenn man es verdrängt, kommt es dann umso stärker irgendwann. Deshalb ist es halt einfach gut, die Dinge erstmal auch anzuerkennen und zu benennen. Und dann kann man damit auch ganz anders umgehen.
Ja. Ja, und ich habe mir gedacht, man kann das wirklich auch schon viel, also viel früher lesen, als jetzt, wie du sagst, mit Pubertät, die wir für 13, 14 annehmen, sondern und, wenn wir das dann auch, also das Loslösen wirklich als Prozess sehen, wie, was es ja auch ist, dann hilft es auch schon früher, sich selber dann in kleinen Schritten wieder zu entdecken, statt dass man dann plötzlich vor dem leeren Nest steht und sagt, und was mache ich jetzt? So.
Genau, also das kennen wir ja ganz viel noch aus der Zeit, als dann wirklich das noch so traditionell war, dass die Mütter dann ganz zu Hause geblieben sind und wenn du dann natürlich irgendwie 16 Jahre lang deinen Beruf zurückstellst, dich selber zurückstellst und dann auf einmal nach 16 Jahren irgendwie wieder versuchst, deinen Platz im Leben neu zu finden, das da sind natürlich, glaube ich, wir heutigen Mütter, die ja fast alle, zumindest Teilzeit, weiterarbeiten, haben da natürlich einen großen Vorteil, dass wir einfach dieses uns selbst im Beruf, also unser Arbeitsselbst irgendwie zumindest noch haben. Und das war natürlich in der Zeit, wo viele Hausfrauen waren. Also ich weiß das aus meiner Kindheit. Ich war, glaube ich, die einzige mit einer arbeitenden Mutter, zumindest in der Grundschulzeit. Und da sind dann schon auch, wenn ich so mit Freundinnen spreche und so, die Mütter dann auch ein sehr, sehr tiefes Loch einfach gefallen. Ja, und also das ist wahrscheinlich auch wirklich eine positive Entwicklung, dass wir zumindest eigentlich immer diesen Beruf haben.
In einer meiner Selbsterfahrungsstunden im Zuge des Studiums hatte das mal eine die Referentin so beschrieben, dass wir so verschiedene Identitätssäulen hatten. Das Bild hat mir damals ganz gut gefallen, wo sie gesagt hat, so, also das eigene, also was haben wir für Talente, Kompetenzen, so. Dann haben wir aber meistens auch noch eben berufliche Identität. Wir haben die als Partnerin oder als Lebensgefährtin, Ehefrau, was auch immer. Und wir haben dann auch diese, später mal, also im Studium war das noch nicht so das Thema, aber später hat man dann auch so eine Elternidentität, also ich bin Mutter von, Vater von. Und wenn dann halt alles, wenn zu viele Säulen wegbrechen, und dann kommt man in eine Krise. So. Mhm. Und eben, da haben wir ja das, die ein bisschen bricht die Mutteridentität, die vorher so sehr viel fürsorgend war und so, die bricht da weg. Beruf ist vielleicht dann eben, wie gesagt, gar nicht groß, wenn man lange zu Hause war, ist diese Säule die ganze Zeit schon nicht mehr da gewesen. Die Partnerschaft hat in der Regel auch vielleicht, ist ins Hintertreffen geraten durch die Care-Arbeit und die Fokussierung auf die Kinder. Und plötzlich steht das Selbstkonstrukt auf so wackeligen Füßen, dass man Schwierigkeiten hat, das wieder aufzubauen, beziehungsweise dass man dann erstmal in so eine Krise landet. Und da während des Prozesses schon darauf zu achten, dass andere Säulen gestärkt werden, um das ein bisschen auch auszugleichen und zu tragen, finde ich in dem Buch dann auch sehr, sehr gut aufgegriffen mit den Partnerschaft und den eigenen Bedürfnisse und so. So, das hat mir sehr gut gefallen.
Also es ist auch kein Zufall, dass halt tatsächlich auch viele Ehen zerbrechen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, weil man dann auf einmal feststellt, so, wir haben gar nichts mehr, außer den Kindern, die täglichen Organisationsgespräche gehabt, was uns eigentlich wirklich verbindet. Meine Eltern selber haben sich nämlich auch getrennt, als mein Bruder gerade seinen Abschluss gemacht hat. Und ich glaube, das sagen ja auch die Statistiken, dass es gibt mehrere kritische Zeitpunkte und das ist halt einer von denen. Der andere Zeitpunkt ist kurz nach der Geburt des ersten Kindes. Also immer dann, wenn irgendwie die Dinge sich halt einfach so verändern und man dann so feststellt, was verbindet uns eigentlich. Und das ist ja wirklich etwas, wo man auch vorbeugend tätig werden kann und auch irgendwie sollte. Und das war mir selber auch total wichtig, diesen Aspekt da irgendwie nochmal mit reinzubringen.
Wobei natürlich auch das alles eine Chance ist. Ne? Man darf sich neu erfinden. Also es ist ja auch schön, wenn man sagt, vielleicht waren die letzten Jahre auch irgendwie, waren die Säulen nicht mehr so das, was ich mir vorgestellt habe. Ich kann mir was Neues suchen. Neue Hobbys, neuen Job, weil ich jetzt wieder mehr Möglichkeiten habe. Weil wir wissen ja alle, dass die Angebote sehr reduziert sind, wenn man nur Teilzeit arbeiten will. Und man halt einfach auch nicht Karriere oder oft, nicht immer so, aber Karriere machen auch erschwert wird mit Kindern. Ist ja auch eine Chance, da nochmal anzugreifen. Also ich stelle mir schon auch vor, dass ich dann mehr Bücher schreiben kann.
Das habe ich auch gedacht. die Ideen sind da. Das Problem ist dann eher, Verlage zu überzeugen, dass man dann ständig neue Bücher schreiben
muss. Okay, ja. Aber ne, also viele Freundinnen, die ich kenne, die könnten dann auch echt wieder viel mehr einsteigen. Ne? Und
Also es ist halt auch ein guter Zeitpunkt, wirklich auch zu sagen, ich verändere mich jetzt nochmal. Ich mache jetzt vielleicht noch was Neues, weil man noch nicht zu alt ist. Wenn man dann noch länger wartet, bis man über 50 wird, wird es ja tatsächlich einfach schwieriger. Und ich finde, das ist so ein total guter Zeitpunkt, sich einfach zu überlegen, wo will ich eigentlich hin, was will ich noch erreichen. Und man sollte auch nicht zu lange warten damit, mit solchen Sachen, weil irgendwann sitzt man da und denkt sich so, jetzt bin ich 50, meine Kinder haben Abitur gemacht und ja, dann ist es halt wirklich schwieriger als einfach mit 40, Mitte 40.
Aber auch nicht unmöglich. Ja. Ich möchte da meine Mama jetzt mal kurz kräftig loben. Und die hat sich sehr lang um die drei Mädels gekümmert, die wir sind, und auch nebenbei noch bei meinem Papa mitgearbeitet. Aber als wir dann wirklich so langsam, also als das Empty Nest dann da war, hat sie sich nochmal komplett auf andere Füße gestellt. Pflegeausbildung, gerontopsychiatrische Fachkraft geworden. Also auch dann wirklich nochmal ganz neu erfunden. Und ich muss sagen, da bin ich, also ich weiß nicht, ob sie es hört, aber Mama, ich bin voll stolz auf dich. Das hast du richtig gut nochmal auf die Füße gestellt. Das finde ich dann ja, schon auch cool.
Das finde ich total, total toll, wenn man das einfach nochmal macht. Und das ist ja irgendwie, kann wirklich so sagen, ich mache jetzt eine Bestandsaufnahme. Das sollte man sowieso immer regelmäßig machen. Und das ist halt einfach auch so ein Anlass, den man dann ganz bewusst nehmen kann. Ja.
Ja. Meine Mama hat das tatsächlich auch. Die war immer daheim mit uns. Dann hat sie mal so einen Nachmittag, glaube ich, im Verkauf noch dazu gearbeitet. Und dann hat sie sich ganz viel Ehrenamt einfach gesucht, als wir älter waren. Ne? Sie leitet die Bücherei im Ort, sie ist politisch aktiv. Und solchen hat sich da quasi neu erfunden und all die Dinge gemacht, die sie immer hinten anstellen musste, weil dafür keine Zeit war, und ist da jetzt, glaube ich, auch sehr glücklich damit, so eingebunden zu sein.
Ja. Ja, also das Ehrenamt ist ja auch so eine Sache. Das muss ja gar nicht immer nur der Beruf sein oder jetzt irgendwie sagen, ich mache ein Hobby und gehe in den Chor. Ich finde, Ehrenamt ist halt auch etwas, was total wichtig ist. Das irgendwie beruht ja so viel in unserer Gesellschaft einfach darauf. Und genau, einfach da gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten, was man auch machen kann. Also fängt ja einfach an, zum Beispiel sich im Schulelternbeirat dann mehr zu engagieren. Also da bin ich tatsächlich jetzt bei allen drei Kindern Elternvertreterin. Da hätte ich früher auch nicht die Zeit für gehabt. Aber jetzt, wo sie älter sind, ist es halt total eine schöne, auch sehr niedrigschwellige Möglichkeit, da einfach zu sagen, ich bringe mich jetzt ein bisschen mehr ein.
Und das Lustige ist ja, dass es auch wieder ähnliche Bedürfnisse befriedigt, oder? Es ist ja auch wieder ein bisschen fürsorglich, was geben, was sich kümmern, wirksam sein. Ja. So, also es befriedigt ja schon auch ähnliche Dinge, also kann da ganz gut zum Ausgleich nutzen, ja.
Und es ist auch schön, weil mir fehlt nämlich unser Kindergarten schon langsam, weil das zweite Kind jetzt bei uns eingeschult wird und ich habe schon ein bisschen Bammel vor der Verabschiedung im Sommer, weil ich habe das jetzt so gemerkt, das war halt einfach Teil unseres Lebens. Also ich muss ja nicht nur mein Kind größer werden lassen, sondern auch ganz viele Leute sind plötzlich aus unserem Leben fast raus dann. Also wir waren 7 Jahre jetzt in dieser Einrichtung.
Also ich mag die Leute tatsächlich da. Auch festgestellt, ich habe jetzt 10 Jahre, dass meine Kinder im Kindergarten waren. Durch die drei Kinder ist das ziemlich viel. Und das Gute ist aber, dass der Hort von unserer Grundschule ist im Kindergarten drin. Das heißt also, meine Tochter, die ist nämlich gleich neben der Grundschule, meine Tochter ist da jetzt auf jeden Fall noch bis zur 4. Klasse. Und man bleibt immer noch da. Natürlich, sie geht jetzt alleine nach Hause zurück. Aber ich mache es tatsächlich ganz bewusst, dass ich sie einmal die Woche noch abhole, weil ich das irgendwie auch noch will, die Erzieherin dort sehen und so. Aber man merkt halt jetzt schon nach einem halben Jahr, dass das so schnell geht. Und dieser Unterschied von der Erstklässlerin zu den Vorschulkindern, der ist auf einmal so riesig. Und wenn die da zusammen spielen und daran merkt man einfach, dass wie schnell sich die Dinge auch verändern. Und gerade Einschulung ist ja sowas, wo sie so plötzlich wirklich so einen Schub kriegen. Und dann später nochmal die weiterführende Schule ist auch nochmal so ein ganz typischer Zeitpunkt, wo die Dinge sich auf einmal sehr verändern.
Ja, hier nicken zwei Mütter, die im Herbst einschulen.
Ja, meine Tochter, mein Sohn hat jetzt im Herbst Konfirmation. Also das ist auch sowas, wo man so denkt, okay, und das ist noch so präsent. Also deshalb ist die Jugend, glaube ich, auch von den Kindern so spannend, weil einem selbst die eigene Jugend natürlich viel präsenter ist als die eigene Kindergartenzeit. Und genau, da kommt dann auch so viel aus der eigenen Erinnerung auf einmal hoch. Ja,
ja, ich finde es so abstrus, wenn jetzt von Freunden, wenn die Kinder einen Führerschein machen. Ja. Es ist mir völlig, da fahren die an mir vorbei, ich sage, auf gar keinen Fall kann das passieren.
Ich hoffe manchmal, der ist in 5 Jahren so teuer, dass mein Sohn sich das nicht leisten kann. Sie machen keine Sorgen.
Es ist verflucht teuer und es machen immer weniger Führerschein, gerade in Großstädten, aber bei uns braucht man eigentlich, das würde ich schon empfehlen. Aber ja, also das sind auch einfach so Sachen, wie jetzt auch, wenn ich es bei Freunden schon sehe, Kinder, die ich gewickelt habe mit oder so und die jetzt einfach ihr eigenes Ding machen. Mhm. Oder meine Babysitterkinder, die habe ich jahrelang begleitet, die habe ich jetzt wieder gesehen. Da muss ich nach oben gucken, ganz weit nach oben.
Ja, das muss ich
ein richtiger
auch.
Mann und denke so,
also
oh Gott.
Mein 14-Jähriger ist seit einem Jahr größer als ich. Das ist jetzt kein Kunstwerk, weil ich bin unter 1,60 Meter. Also,
ich auch.
Da hatte mich schnell, aber das ist wirklich komisch. Mittlerweile ist er fast 1,80 Meter. Und wenn man dann zu dem hochgucken muss, und jetzt kriegt er auch langsam so ein Kreuz, also dass man so sagt, so okay, das verändert sich sehr und ich in seine Riesenschuhe mit Schuhgröße 45 neben meinen mit Schuhgröße 36 sehe, das sind schon wirklich komische Momente, wenn das Kind dann einfach einen in den Arm nimmt und man nicht mehr das Kind in den Arm nimmt. So, ja.
Ich hatte letztens Schuhe im Flur stehen und dachte so, wem gehören denn die Schuhe? Ja, war ein Freund von meinem Sohn, größer als meine Grundschule. Okay. Ich hab echt gebraucht, bis ich gecheckt habe. Ja, weil natürlich, wir sind halt auch relativ klein in der Familie, aber natürlich sind andere ja schon im Alter noch größer und dann, echt, ich gar nicht. Ja, und der hat mich auch bald wahrscheinlich. Also, es war vorauszusehen, aber das ist
ja,
tatsächlich
das ist,
seltsam.
Weil wenn es das eigene Kind ist, ist das wirklich so ganz, ganz komisches Gefühl, muss ich sagen, ja.
Nein, ich mache jetzt mal kleine Schritte. Also der darf jetzt dann alleine, der darf jetzt gerade im Moment alleine in den Kindergarten. Er darf zwar noch nicht alleine rein, ich muss also immer noch hinterher, damit ich ihn reinbringe. Aber er darf alleine hinlaufen. Aber also von Führerschein sind wir ganz weit entfernt. Also jetzt geh mal alleine in den Kindergarten und ich bringe dich dann.
Wir sprechen uns in ein paar Jahren.
Ja, genau. Also mal ganz. Ganz, ganz langsam. Ich muss da ja auch meinen Mann noch ein bisschen mit, für den merke ich auch, für den ist das ganz schwierig. So, weißt du, der darf jetzt allein in den Kindergarten gehen. So, ja, das muss jetzt halt auch sein. Er will auch und ich will es ihm auch ermöglichen und das gehört halt auch dazu. Ja, aber der ist fast nervöser als ich, beziehungsweise fehlt ihm da, glaube ich, das Gegengewicht, das ich dann immer noch mit der Entwicklung drin habe, aber den muss ich auch noch motivieren hier oder halt stärken.
Aber das macht die Kinder sind ja so unglaublich stolz einfach darauf, wenn sie selbstständig werden und das finde ich ist eigentlich total toll, so zu sehen, was sie dann mit der Zeit können. Also es ist ja auch so jetzt an der weiterführenden Schule, man muss ja gar nichts mehr irgendwie mit den Lehrkräften abklären oder so, das machen sie dann halt irgendwie alles selbst und fragen nach und organisieren und man muss nichts mehr in den Schulmitteilungsplaner reinschreiben und so und da musste ich mich am Anfang auch erstmal dran gewöhnen, weil man immer so ganz automatisch irgendwie sagt, so, soll ich da nochmal kurz was reinschreiben und die so, das mache ich doch selber. Ja, aber das geht so ganz plötzlich mit Beginn der 5. Klasse.
Letztens hat auch jemand gefragt, wo ist denn euer Großer? Sag ich, der ist auf dem Spielplatz. Ja, mit wem? Sag ich, mit einem Freund. Allein? Ja. Was? Und ich so, es fühlt sich ganz komisch an, aber ich muss ihn gehen lassen. Das war wirklich, ich wusste, das muss er, das kann er und das ist altersgerecht und das ist gut für ihn und er war danach so glücklich, aber ich war 1,5 Stunden da gesessen und dachte, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Und ich will nicht so sein, aber da, ja, verstehe ich die Mamas, die dann, wenn die Kinder weggehen, abends zum Feiern, nachts nicht einschlafen oder so. Ich dachte, so werde ich nie, aber wenn jetzt schon der Weg zum Spielplatz mich stresst, dann.
Also das wir hatten auch schon so eine Feier, wo mein Sohn dann, der darf dann bis 10 wegbleiben und wir wohnen ja in der Innenstadt, also bei uns sind die Wege alle kurz und so und da wurde es dann auch ein bisschen später und dann kam er erst um 10:30 natürlich und dann sitzt er auch da und denkst so, ruf ich ihn jetzt an und was mache ich denn jetzt und wenn was passiert ist und der hat sich halt einfach festgequatscht und ist ein bisschen später losgefahren. Es ist uns früher ja genauso passiert. Also es hilft immer sehr, wenn man sich einfach hineinversetzt in das, wie war es bei mir eigentlich früher und dann versteht man die Kinder einfach immer gleich auch viel, viel besser. Aber ich verstehe jetzt auch meine eigenen Eltern besser. Also man lernt sehr, sehr viel in viele Richtungen, Dinge besser zu verstehen, muss man sagen.
Wobei man ja auch sagen muss, wir haben jetzt tatsächlich viele Perspektiven so gehört, wie, also wenn wir die Kinder ja auch zur Selbstständigkeit erziehen und auch sie lassen und den Prozess auch zulassen, man muss ja schon auch sagen, es gibt ja auch Personen, die das nicht so zulassen, oder? Also wo ich dann wirklich noch mit Eltern im Gespräch bin, das sind die Kinder in der Mittelschule, 12, 13, da werden noch wirklich die, also heimkommen, sofort die Tasche ausgepackt, geguckt, was ist auf, da wird der ganze Hausaufgaben noch begleitet, mitkontrolliert, da ist noch ganz, also da ist man noch ganz ja, wenig in der Selbstständigkeitsentwicklung drinnen oder lässt da wenig zu. Das ist ja verhindert vielleicht das Empty Nest ein bisschen mehr, aber bringt uns ja erzieherisch nicht. Also
ja, nicht weiter. Also das finde ich da total wichtig. Irgendwann muss man den Kindern ja auch zugestehen, dass sie Fehler machen. Und Schule ist da eigentlich was, wo sie es auch ganz gut bei lernen können. Also klar, vierte Klasse geht es um was, auf welche Schulart kommst du. Aber danach auf dem Gymnasium ist es dann schon so, dass ich meinen Söhnen dann auch gesagt habe, so ja, kannst du das denn für die Klassenarbeit? Hast du ein ganz gutes Gefühl? Und oder soll ich was mit dir machen? Und ja, dann haben sie ja, sagen sie eigentlich immer, nee, passt alles, ich kann das alles, weil sie natürlich nicht lernen wollen. Aber sie haben dann halt auch die Erfahrung gemacht, beim Vokabeln lernen muss man halt auch lernen. Und dann kam da eine dann halt mit einer 4 nach Hause und hat dann auch gesagt, naja, okay, vielleicht hätte ich doch ein bisschen was machen wollen. Und das nächste Mal hat er mich dann halt doch gefragt, kannst du mich noch mal kurz abfragen. Aber solche Erfahrungen müssen sie irgendwie machen. Und ich glaube, wir behindern sie auch ein bisschen an ihrer Selbstständigkeit, wenn wir ihnen diese Erfahrung nehmen. Und klar ist eine schlechte Note jetzt nicht so super, aber und wenn wir sehen, die schreiben jetzt nur Fünfen und sehen das gar nicht ein, dass sie mehr lernen müssten, dann muss man natürlich was machen als Elternteil, das ist klar. Aber wenn sie jetzt da so eine Erfahrung machen, genauso wie wenn sie jetzt irgendwie meinen, sie hätten alle Hausaufgaben erledigt und am nächsten Tag feststellen, haben sie doch nicht gemacht. Das sind ja irgendwie, dann nehmen sie sich das nächste Mal vor, okay, ich gucke jetzt wirklich nochmal nach, ob wirklich noch was auf ist. Und ein bisschen muss man sie dann manchmal auch da reinlaufen lassen. Also sonst, ja, also man will ja nun nicht dann das Kind später dazu ermutigen, noch fürs Abitur zu lernen. Also da hoffe ich, dass die das dann so selber dann auch irgendwann einsehen. Und klar, es ist doof, wenn man dann eine 4 im Vokabeltest zurückkriegt, aber also mein Sohn, seitdem lernt er dann und lässt mich auch immer ihm nochmal die Vokabeln abfragen, weil ich halt gemerkt habe, das ist so ganz ohne, ist halt irgendwie auch nicht so das Wahre. Und das ist halt einfach was ab der weiterführenden Schule, was man dann tatsächlich auch die Kinder ein bisschen machen lassen sollte, sonst ja, da muss man irgendwann auch den Absprung kriegen, so von der eigenen von dem eigenen, ja, mein Kind soll natürlich total super gut sein. Und wenn das Kind dann sagt, mir reicht es, wenn ich überall 3er habe, finde ich, ist es auch unsere Aufgabe zu sagen, okay, solange du mitkommst und den Stoff kannst, ist es okay, ich will dich jetzt nicht dazu zwingen, dass du die ganze Zeit paukst, weil ich glaube, so erreichen wir dann manchmal auch einfach so das Gegenteil, dass sie, also so ein bisschen Vertrauen, finde ich, man muss ja immer mehr Vertrauen haben, je älter die Kinder werden.
Ja, und es ist natürlich auch super bequem, wenn sich die Eltern um alles kümmern, auch weiterhin. Oder ich kenne das auch, dass man auch in der 7. Klasse noch in die Schule gefahren wird oder so, ne? Wo ich mir denke, naja, das ist natürlich bequem. Wenn mich immer jemand hinbringen würde, überall, wo ich hin muss und so, dann hätte ich vielleicht auch an der Stelle jetzt nicht das Bedürfnis, das zu ändern. Und ja, da muss man dann vielleicht als Elternteil sagen, jetzt wird's erstmal unbequem für alle, wenn man jetzt sagt, so geht's aber nicht mehr, wenn man vielleicht merkt, da habe ich ein bisschen noch zu viel gemacht, aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall für alle, ja.
Ja, ab irgendeinem Alter ist es halt so, dann müssen sie den Bus nehmen, um irgendwo hinzukommen. Ich meine, es sei denn, man wohnt jetzt irgendwo, wo leider die Öffis total schlecht fahren. Da gibt es ja eine Menge Orte von.
Ja, es gibt auch genug, die wohnen.
Also da geht das ja gar nicht anders. Ja. Aber klar, ich fand das damals auch doof. Ich bin irgendwie eine halbe Stunde Bus gefahren und dafür so, dass ich eine halbe Stunde vor Schulbeginn in der Schule war und musste ewig früh los. Und da habe ich auch gedacht, so, hey, wieso können denn Eltern mich nicht kurz bringen? Weil mit dem Auto war es eine Viertelstunde. Aber dadurch habe ich halt gelernt, sowas wie Busfahrplan lesen und was weiß ich, wie lange brauche ich zur Bushaltestelle. Und ich finde, das gibt einem ja unglaublich viel auch Selbstsicherheit, dass man irgendwie im Leben klarkommt. Und dasselbe ist mit Schulsachen packen. In der Grundschule guckst du immer noch, was deine Kinder drin haben. Und also ab der weiterführenden Schule habe ich das jetzt meinen Kindern auch immer selber überlassen. Ihr guckt bitte und ich will ja jetzt auch nicht irgendwie noch einem 16-Jährigen den Schulrucksack morgens packen und dann vergessen sie halt mal was. Es ist ja auch kein Weltuntergang. Also
ja, ich gucke auch nicht immer. Und letztens war er ganz ohne Mäppchen in der Schule. Ja,
mein Sohn ist mal ohne Schulranzen in die Schule gegangen. Also habe ich ihn den, es war in der zweiten Klasse, da habe ich ihn den dann doch hinterhergebracht, weil ich dachte, okay, also ganz ohne Schulranzen ist so ein bisschen doof.
Aber ich meine, da ist jetzt auch nichts passiert. Wenn man einmal die Hausaufgaben, also ich meine, wenn ein Kind ständig ohne Stifte und ohne Hausaufgaben, ja, genau. Davon sprechen wir nicht, aber das ist ein Erlebnis, dann merkt man auch, es passiert gar nichts Schlimmes, aber es ist schon ein bisschen unangenehm. Das nächste Mal muss ich mich vielleicht drum kümmern. Ja,
ja, genau.
Aber niemand wird da jetzt irgendwas Schlimmes, es wird nichts Schlimmes passieren. Es ist eher lustig, ja, und beim nächsten Mal denkt man dran, weil man nicht will, dass alle lachen, weil man keinen Stift dabei hat. So.
Ja, genau. Und das ist ja auch so, die Lehrkräfte nehmen einem das ja gar nicht so übel. Die denken dann jetzt auch nicht, was sind denn das für schlechte Eltern? Die kümmern sich ja nicht richtig. Ja. Also dieses Bild müssen wir ja auch so ein bisschen aus dem Kopf rauskriegen. Das ist ja nicht immer sofort da so eine sofortige Verurteilung. Es ist dann auch so, ach, der hat jetzt ausnahmsweise mal seine Federtasche vergessen und genau. Mhm.
Da war bei uns jetzt gerade Infoabend zur Einschulung, da mache ich den Sack noch kurz zu, Infoabend zur Einschulung und dann hat sie, ich weiß nicht, ob der Rektor hinterher bereut hat, dass er diese Referentin eingeladen hat, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich da zwischendrin gefragt, aber sie war halt ganz so, die Verantwortung aufteilen, gesagt, die Lehrer sind dafür verantwortlich, dass die Kinder, wenn sie die Schule verlassen, wissen, was sie zu Hause aufhaben. Die Kinder sind für ihre Schultasche verantwortlich und die Eltern für die Beziehung und die Fürsorge und so. Das hat sie also relativ klar. Sie hat schon gesagt, wir müssen unterstützen, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, wo die Kinder lernen können oder ihre Hausaufgaben machen können und bei den Erstklässlern und Zweitklässlern auch noch schauen, dass sich keine Mikrokulturen in der Tasche bilden, sowas. Also, aber an und für sich hat sie gesagt, erste, zweite Klasse geht zum Nichts, das ist das perfekte Lernfeld für eben, das ist deine Tasche, schau, dass du alles dabei hast, eben unterstützend. Und wenn das Kind nicht weiß, welche Hausaufgaben es hat, weil es auch nirgends richtig steht, dann hat sie wirklich gesagt, vor versammelter Mannschaft, dann hat da der Lehrer was falsch gemacht. Gell? Der Rektor wurde kleiner. Weil er hat nicht dafür gesorgt, dass alle Schüler mit diesem Wissen nach Hause gehen, Schüler, Schülerinnen, dass sie genau wissen, was sie tun müssen. Und das den Eltern immer so aufzubürden und auch im Folge, wie du gerade gesagt hast, dann schlechte Eltern draus zu machen, die sich dann nicht den Nachmittag drum bemühen, alle WhatsApp-Chats zu checken, was ist denn jetzt auf, in welchem Heft, wo ist das Heft und was muss man da machen und wie funktioniert das? Also da hat sie halt dann ganz klar gesagt, da war jemand anderes in der Verantwortung. Diese Aufgabe wurde in der Schule gestellt und die hätte so transportiert werden müssen oder festgeschrieben werden müssen, dass sie für das Kind und die unterstützenden Eltern erfahrbar sind und nicht, dass da hinterher ein Mords der. Das fand ich eigentlich ganz, fand ich einen guten Punkt, zu sagen so, okay, hey, ich muss eigentlich als Eltern da auch wirklich nicht die verlängerte Lehrkraft sein.
Ja, das finde ich total wichtig, weil es wird ja sowieso so viel schon ans Elternhaus abgeschoben. Und ich weiß nicht, wir vermitteln dem Kind dann ja auch irgendwie ein falsches Bild. Das ist dann ja wirklich so dieses, Mama kümmert sich um alles. Und ich muss ja eigentlich gar nicht so viel machen, weil selbst wenn ich nicht aufpasse oder die Lehrkraft da das nicht richtig macht, ist ja immer noch Mama da, die dann alles managt. Und gerade das wollen wir ja eigentlich nicht, genau.
Ja. Ich muss zum Abschluss noch fragen, die WhatsApp-Gruppen werden weniger, oder?
Ja.
Ja.
Also es gibt dann gar keine WhatsApp-Gruppe mehr. Also jetzt ab der fünften Klasse gab es bei uns keine WhatsApp-Gruppen mehr. Das haben die Kinder dann selber. Gerade wenn sie dann ihr Handy neu haben in der fünften Klasse, das ist dann so, dass die sich dann die ganze Zeit Emojis und GIFs schicken. So in einer Stunde kommen so 300. Das war sehr gewöhnungsbedürftig.
Ich nehme mein Yippie ein bisschen zurück. Ja. Ah, das müssen Sie ja auch lernen, damit umzugehen.
Aber das ist ja nur so die Anfangseuphorie und das ist ja auf dem Smartphone der Kinder, da hat man dann einfach nichts mit zu tun. Aber wenn dann alle 10-Jährigen dann ihr erstes Handy haben, das ist ja so dieser klassische Moment und dann sind die da voll, wir schicken jetzt die beknacktesten GIFs durch die Gegend. Aber das ist so, die haben dann ihre Gruppen, in denen sie sich austauschen.
Gut. Yay, mit dieser tollen Aussicht auf wenige WhatsApp-Gruppen schließen wir das Yippie. Es sind im Buch aber noch ganz viele andere Yippie-Momente drinnen, wie man diese Chancen dann auch nutzen kann und den Abschied mit Wehmut und Freude gestalten kann und darf. Und es ist ja tatsächlich nie ein ganzer Abschied, oder? Also wir bleiben ja Eltern.
Ja.
Vielleicht kommt irgendwann noch dann die Großelternrolle dazu, aber wir bleiben ja. Ihr wart beim Führerschein, ich gehe jetzt zu den Enkelkindern.
Also mein Größer ist 14. So.
Nein, ich war ja jetzt wirklich. Aber wir, nur weil wir ja immer Eltern bleiben. Ja. Wir werden dann halt irgendwann vielleicht Großeltern. Genau. Für alle, die jetzt sich gedacht haben, ja, cool, stimmt eigentlich, ich sollte da vielleicht doch auch mal ein bisschen reinschauen, was ich dann noch für mich tun kann. Oder die Partnerschaft, wie ich mit dem allem umgehen kann, was mich da jetzt auch so belastet oder besorgt und wie ich eine gute Beziehung zu meinem pubertierenden Kind behalten kann, wie sich die Beziehung verändert. Wir verlosen ein Exemplar an unsere Steady-Unterstützerinnen und schreibt uns doch gerne, wenn ihr das Buch gewinnen möchtet, was denn so ein Loslösemoment war, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist oder der jetzt gerade stattgefunden hat, wo ihr euch gedacht habt, mein Kind wird groß. Oh je. So, vielleicht. Das würde uns sehr freuen. Vielleicht können wir auch ein paar dieser Momente dann teilen auf Instagram. Nathalie freut sich vielleicht auch, wenn wir sie hier schicken, was denn andere so erleben. Genau. Nathalie, ganz herzlichen Dank. Magst du abschließend noch was sagen zum Buch, eine Botschaft oder wo man dich findet, wann es rauskommt?
Genau, es erscheint also jetzt und es gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ich finde, das ist auch ein super tolles Geschenk übrigens, das Buch. Also ich finde, das finde ich immer total wichtig. Ich glaube, ich hätte mich damals gefreut, wenn man mir das sowas geschenkt hätte, dass ich so ein bisschen mehr gewusst hätte, was kommt eigentlich auf mich zu. Und ich will eigentlich auch so ein bisschen wirklich Mut machen. Ich finde, das ist total wichtig, dass man immer Mama bleibt und dass sie einen brauchen und dass es halt einfach nur ein bisschen anders wird und genau, aber trotzdem schön.
Schön, dass du das Buch geschrieben hast, das ich dir gerne selbst geschenkt hätte. Das hört man oft bei den Autoren. Alles klar. Ja, dann vielen herzlichen Dank. Schaltet in 7 Tagen unbedingt wieder ein zu einer neuen Folge vom Mama Fürsorge Podcast. Folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, oder unterstützt uns bei Steady. Das hilft uns sehr bei diesem kleinen, feinen Projekt. Und wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Nathalie.
Danke euch.
Ciao. Wenn diese Folge erschienen ist, dann laufen bei uns in Österreich gerade die letzten 3 Wochen vor den 9-wöchigen Sommerferien und bei uns hier auch gerade eine große Abschiedszeit von Kindergarten und vielen Kindergartenfreunden, denn nach dem Sommer geht's ab in die Schule, 1. Klasse. Und ich bin schon sehr gespannt und ihr dürft mir ganz fest die Daumen drücken, dass wir diesen Übergang ganz gut gemeinsam meistern werden. Drückt mir die Daumen und ich wünsche euch ganz liebe Grüße. Bis bald.